Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get unbeatable flavor and value delivered right to your door. They have an unmatched selection of perfectly portioned proteins, including USDA certified tender steaks, burgers, chicken, pork, seafood, and more. All flash frozen at their moment of peak quality. Then quickly delivered to your door in a dependable cooler. So a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast. Omaha Steaks practically invented meat delivery, and they've been perfecting the art of premium proteins for over 100 years. With their 100% satisfaction guarantee, you can order with complete confidence. Taste the Omaha Steaks difference, a better, more convenient way to buy proteins. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Diesen Rollentypus, den habe ich mir ja selbst geschaffen. Also ich glaube, es ist mittlerweile schon so, dass wenn du Vnuk engagierst, dann weißt du auch, was du von Vnuk erwartest und was du da bekommst.
All You Can Stream, der Podcast von TV Digital. Ich bin Melanie und ich nehme euch gemeinsam mit meinen Redaktionskollegen zweimal im Monat mit auf eine Reise durch die Welt des Streamings. Hier erfahrt ihr, welche Neustarts ihr wirklich gesehen haben müsst und hört noch dazu spannende Interviews rund um die Film- und Serienwelt. In der heutigen Ausgabe spricht Schauspieler Oliver Vnuk über seine neue Komödie Rosen und Reis. Hallo zusammen, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von All You Can Stream, dem Streaming-Podcast von TV Digital. Ich bin Melanie und ihr habt eben schon gehört, wer mein heutiger Interviewgast ist, und zwar Schauspieler Oliver Vnuk. Ich bin mir sicher, ganz viele von euch kennen ihn aus der ZDF-Krimi-Reihe Nord-Nord-Mord, wo er einen sehr eigensinnigen Ermittler spielt und das auf sehr, sehr amüsante Weise. Das passt nämlich auch gut dazu, dass er jetzt eine Komödie mit am Start hat, über die wir nachher sprechen. Rosen und Reis heißt das gute Stück. Und ja, er wird ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte dieses Films erzählen, aber auch über seine Arbeit als Schauspieler im Allgemeinen und seine aktuelle Lesetour. Also seid gespannt, es ist ein wirklich schönes Gespräch geworden. Also ich freue mich, wenn ihr da reinhört. Aber er ist natürlich nicht der einzige Gesprächspartner, den ich heute hier zu Gast habe. Und zwar war sie lange nicht in diesem Podcast mit dabei und ist jetzt aber zu einer regelmäßigen Gesprächspartnerin geworden. Also hallo Ulrike.
Hallo Melanie.
Wir sprechen nachher über Dutton Ranch. Das ist ein neuer Ableger aus dem Yellowstone-Universum. Und da drängt sich bei mir jetzt zum Anfang mal die Frage auf. Ich habe da eine sehr eindeutige Meinung zu. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie findest du das, wenn so ein Universum immer weiter in die Breite gestreut wird? So war es ja jetzt bei Yellowstone, da gibt es ja schon einige Ableger. Also von daher, wie findest du das?
Ah, ja, das ist schon heikel. Ich denke auch, irgendwann ist es wahrscheinlich mit allem dann auch mal gut, so wie man auch generell ja Serien, wenn die dann irgendwann in die 20. Staffel gehen und so, weiß ich auch nicht. Aber ich kann vielleicht schon mal ganz schnell vorwegschicken, bei Yellowstone bin ich es noch zufrieden. Also die können erstmal noch weitermachen.
Schön, dass du noch sagst. Ich finde, also normalerweise ist es bei mir immer so, dass ich sage, ist ja cool, wenn man mehr Content bekommt, aber ist tatsächlich irgendwie die Frage, ob es dann irgendwann passt. Also Marvel ist jetzt kein klassisches Beispiel dafür, aber da war es bei mir so, dass das so ausgeufert ist in alle Ecken und in alle Richtungen, vor allem, dass ich irgendwann den Durchblick nicht mehr hatte. Du hast irgendeine Serie nicht gesehen und hast das Gefühl, du kriegst dann den Punkt zur nächsten Serie nicht mehr und du verlierst den Anschluss. Da war es mir dann irgendwann ein bisschen zu viel, aber ja, das hängt tatsächlich sehr von dem jeweiligen Beispiel dann auch ab.
Das stimmt. Also ich glaube, bei Marvel scheint es ja aber wirklich der ganzen Welt so gegangen zu sein. Seit die Avengers dann im Kino passé waren und dann kamen diese unzähligen Disney-Plus-Serien mit teilweise ja auch ja, Helden, Superhelden, die wirklich nur totale Comic-Nerds kennen. Seitdem läuft das ja auch nicht mehr, also es läuft schon, klar, aber das ist ja überhaupt nicht mehr so ein Phänomen, wie es mal war. Da bin ich auch seit langem raus, muss ich sagen. Und genauso geht es mir tatsächlich auch mit Star Wars. Aber gut, da gibt's ja gerade Mandalorian, hat ja so irre viele Fans, da kommt ja jetzt auch der Kinofilm. Die haben mich aber auch so ein bisschen verloren, muss ich sagen.
Aber die Macher von Yellowstone haben dich auf jeden Fall noch nicht verloren. Wir sprechen nachher über Dutton Ranch und ich verabschiede dich jetzt erstmal ins Off und freue mich dann auf später. Bis gleich.
Ich auch. Bis gleich.
Und bevor gleich, wie immer, an dieser Stelle die Kurzübersicht folgt, von mir nochmal kurz an euch die Bitte. Wenn ihr es nicht schon getan habt, dann macht es jetzt. Abonniert diesen Podcast, drückt auf die Glocke. Er ist auf jeder verfügbaren Podcast-Plattform am Start. Also scheut nicht, das Ganze tatsächlich zu aktivieren. Und folgt gerne auch bei Instagram unter allyoucanstream_podcast. Und jetzt die Kurzübersicht. Kurz und übersichtlich. Alle Haus des Geldes Anhänger können jetzt gespannt sein. Und zwar gab es ja schon vor 3 Jahren die Spin-off-Serie Berlin. Und das Ganze geht jetzt in eine zweite Runde. Und zwar steht wieder der Meisterdetektiv mit dem Spitznamen Berlin, gespielt von Pedro Alonso, im Fokus. Der stellt jetzt nämlich eine neue Gaunertruppe zusammen, und zwar in Sevilla. Und er hat aus der ersten Staffel noch so ein paar offene Rechnungen und dementsprechend jetzt auch ein neues Ziel im Visier. Ein Auftraggeber wünscht sich nämlich das Da Vinci-Gemälde Die Dame mit dem Hermelin. Daher auch der Titel dieser zweiten Staffel. Doch der Kunstraub ist tatsächlich nur ein Vorwand. In Wahrheit hat Berlin ein ganz anderes Ziel. Er sinnt nämlich auf Rache. Und zwar an dem Herzog von Malaga und dessen Frau, die ihn erpressen wollen. Das ist eine adrenalingeladene Diebestour und bei der kommt es zu einem Wiedersehen, das viele Fans der Originalserie jetzt sehr freuen wird. Und zwar kehrt Alvaro Morte zurück als Professor mit einem Gastauftritt. Prime Video hat ja seit einigen Jahren Young Adult-Verfilmungen als Erfolgsgaranten für sich erkannt. Also wenn man so auf die Vergangenheit guckt, Maxton Hall und Culpa, also die Culpa-Reihe, sind nur einige Beispiele dafür. Nun kommt eine neue Serie, und zwar Off Campus, die auf einer Buchreihe basiert von Elle Kennedy, die bei TikTok tatsächlich auch extrem gehypt worden ist. Und das Ganze spielt an einer Universität und im Fokus steht die schüchterne Hannah, die auf den College-Band-Sänger steht und tatsächlich einen etwas ungewöhnlichen Plan entwickelt, um ihn auf sich aufmerksam zu machen. Und zwar gibt sie ab sofort dem Kapitän des Eishockey-Teams, Garrett, Nachhilfe. Und der Deal zwischen den beiden ist, er profitiert von ihrem Wissen und hilft wiederum ihr dabei, besagten College-Band-Sänger eifersüchtig zu machen. Das ist ein Plan, der aber logischerweise, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, nicht so ganz funktioniert. Die beiden entwickeln Gefühle füreinander, was ja aber entgegen dessen ist, was sie eigentlich füreinander vorgesehen haben. Also wenn man sich die Prämisse mal so anguckt, man hat 2 junge Menschen aus komplett unterschiedlichen Welten, jede Menge Romantik und das Ganze im Eishockey-Setting. Also für mich hat sich das so ein bisschen angefühlt wie Maxton Hall meets Heated Rivalry, also die HBO-Serie, die vor ein paar Wochen absolut durch die Decke gegangen ist. Also wir können davon ausgehen, Prime Video setzt darauf, dass das Ganze jetzt auch in dem Fall wieder sehr erfolgreich wird. Das zeigt sich auch daran, dass sie schon vor Start jetzt die zweite Staffel bestätigt haben. 3 Paare, 2 Hochzeiten und jede Menge Lügen. Das ist der Slogan zu dem neuen ARD-Film Rosen und Reis, der ab dem 22.05. in der Mediathek verfügbar ist. Und es geht unter anderem um Maike. Und Maike ist ihrem Ehemann fremdgegangen und kommt jetzt auf die wunderbare Idee, dass er das ja auch tun könnte bei ihr und dass sie dann ja quasi wieder quitt sind. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, das funktioniert nicht. Besonders nicht, wenn der Gatte dann versehentlich auch noch mit der besten Freundin im Bett landet. Parallel laufen dann aber auch noch die Vorbereitungen für die Hochzeit von Maikes Schwester, bei denen quasi auch alles schief läuft, was eigentlich nur schief laufen kann. Das ist ein wahnsinnig witziger Ensemblefilm, der auf einer Silvesterkomödie basiert, die vor ein paar Jahren angelaufen ist in der ARD und so ein bisschen an Dinner for One anknüpfen sollte, vom Feeling her, was das Ganze auslöst. Und die ARD hat sich gesagt, wir haben hier so charmante Figuren mit drin, wir brauchen nochmal eine neue Geschichte, wo wir das Ganze weitererzählen können. Und da ist eben jetzt dieser Film draus geworden. Und wir haben ganz tolle Leute am Start, unter anderem Anneke Kim Sarnau, aber auch Oliver Wnuk. Und was der zu dem Projekt und auch zu seiner Arbeit zu sagen hat, das erfahrt ihr jetzt. Ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist. Hallo und herzlich willkommen, Oliver Wnuk.
Hallo.
Sie sind Schauspieler, Drehbuch, Kinderbuch, Romanautor, Podcaster und das ist noch nicht mal vollständig, wenn ich diese ganze Liste einmal aufführe. Wie wichtig ist es, wenn Sie jetzt auf Ihre Karriere blicken, mittlerweile auch als Schauspieler mehr als ein Standbein zu haben? Hat das Gründe, dass Sie sich tatsächlich so vielfältig aufstellen?
Naja, ganz, also ganz offensichtlich natürlich Gründe monetärer Art, dass ich es unverantwortlich finde, nicht nur in den heutigen Zeiten, sondern eigentlich schon von Anfang an meiner Karriere, sich nur darauf zu berufen, dass man das Glück innehat, regelmäßig angerufen zu werden, um dann irgendwie Geld vor der Kamera oder auf der Bühne zu verdienen. Und einfach aus Selbstschutz, glaube ich, ist es gut. Und das ist auch das, was ich jungen Kollegen immer wieder sage, dass sie gucken sollen, was können sie denn noch? Und aus was von einer Leidenschaft können sie einen Beruf machen oder ein Standbein machen und das dann auch monetär verwerten? Zudem kommt natürlich noch, dass es abgesehen davon auch für mich als Künstler wichtig ist, eben nicht nur zu spielen und reproduzieren zu sein, also was darzustellen, was es schon mal gab, sondern eben auch produzieren zu sein und auch meinen eigenen Gedanken irgendwie Raum zu geben und mich mit mir selbst oder mit den Dingen, die mich in meiner Umwelt interessieren, irgendwie auch künstlerisch auseinanderzusetzen.
Da passt diese Live-Show ganz gut, die Sie machen jetzt auch schon seit einigen Jahren. Da komme ich später nochmal drauf. Aber jetzt erstmal zu dem Film, der aktuell tatsächlich am Start ist, und zwar Rosen und Reis. Da spielen Sie an der Seite von Anneke Kim Sarnau und das ist das Nachfolgeprojekt zu einem Silvesterfilm, und zwar Käse und Blei. Da war ich ein bisschen überrascht. Wie kam es dazu, dass jetzt so ein 30-Minüter als klassischer TV-Film auch tatsächlich fortgesetzt wird?
Naja, dieser 30 Minuten an sich ist eher das Wunder, also dass ein Sender sowas überhaupt macht. Aber es war eben als ein Silvesterfilm gedacht, ein modernes Dinner for One sozusagen. Und das Ensemble ist aber so großartig gewesen. Und der Drehbuchautor Robert Löhr auch so von uns Darstellern und allen irgendwie so bewundert worden für dieses Buch, was er da geschrieben hat und für diese Dichte, weil eine gute Komödie zu schreiben in Deutschland, finde ich, wirklich Seltenheitswert hat. Und das wäre wirklich Perlen vor die Säue gewesen, wenn man das nicht nochmal genutzt hätte. Und das hatte die Ghetto und der NDR dann auch richtig erkannt und hat uns dann vor über 2 Jahren, ehrlich gesagt, also es ist eher das Verwunderlichste ist eigentlich, dass der Film so lang lag. Hat er uns nochmal auf Reisen geschickt. Und ich hoffe, dass wir dann auch nochmal auf Reise gehen dürfen, weil ich finde, dass diese Komödie, was echt auch was den Ton und die Tonalität angeht, was echt was Besonderes ist. Vielleicht ist das auch der Grund, warum der Film so lange lag, weil man dachte, vielleicht ein bisschen mutig sein zu müssen, um das zu zeigen, weil wir sprechen da schon Themen an und da geht es dann auch schon rund. Vielleicht ähnelt es eher oder erinnert eher an eine englische Komödie. Vielleicht ist man das in Deutschland gar nicht so gewohnt, dass dann so offensiv über Sex und alles Mögliche gesprochen wird. Aber es ist ja trotzdem noch sehr, also familientauglich würde ich jetzt nicht sagen, aber es sprengt jetzt nicht komplett diese Sehgewohnheiten.
Aber es hat das, Sie haben es gerade schon gesagt, es hat das Potenzial zu einer Reihe. Das war jetzt auch so mein Gedanke, als ich mir das angeschaut habe, weil da ist schon sehr viel Drama bei den Figuren dabei und sehr viel, auf dem man aufbauen könnte, sage ich mal so.
Also eine Reihe weiß ich nicht, aber ich fände es schon schön und es wäre sicherlich im Sinne aller Beteiligten, wenn man sich dann nochmal zu einem anderen Thema treffen würde in der Konstellation. Ja.
Sie haben das Stichwort Komödie gerade schon geliefert. Das ist die große Kunst in Deutschland, auch eine gute Komödie zu machen. Sie können das, das haben Sie in der Vergangenheit sehr, sehr häufig bewiesen. Inwieweit haben Sie denn mehr Freude daran an Figuren, die Menschen tatsächlich zum Lachen anstatt zum Verzweifeln, sage ich jetzt mal, bringen?
Es ist schwieriger, auf jeden Fall. Es ist herausfordernder als Schauspieler. Natürlich viel herausfordernder, komödiantisch zu spielen, als dramatisch. Es stickt mehr Diskussions- oder also es polarisiert mehr, was ich total interessant finde. Also ich spiele Rollen, auch jetzt in meiner Reihe Nord-Nord-Mord, das spiele ich ja auch eine Rolle seit 17 Jahren, die extrem auf sozialen Medien polarisiert, wo sehr viel diskutiert wird, ist das zu übergriffig, der nervt mich, den finde ich toll, ohne den wäre die Serie nicht das, was es ist, aber auch der soll weg und so. Also da gibt es wirklich Streitereien, die den Algorithmus extrem anheizen. Interessanterweise diskutiert keiner darüber, ob der Mord, den wir zeigen, zu brutal ist oder die Vergewaltigung oder der Missbrauch oder alles, was da gezeigt wird. Das wird gesellschaftlich vollkommen akzeptiert und scheint wohl der Sehgewohnheit völlig zuträglich zu sein. Aber wenn eine Figur den Rahmen verlässt und mal unverschämter ist oder anzüglicher oder übergriffig, das nervt die Deutschen. Damit können sie nicht umgehen. Und da merkt man auch, dass Humorverständnis tatsächlich eine sehr polarisierende Wirkung hat in der heutigen Zeit, habe ich das Gefühl. Und was auch echt tatsächlich, finde ich, in den letzten Jahren für mich sehr viel auffälliger geworden ist, dass sich die Leute mehr in der Kultur an Humor aufhängen als an Brutalitäten.
Lesen Sie die Kommentare bei Social Media? Das klang jetzt gerade so ein bisschen
durch. Ich lese sie, aber ich muss damit wieder aufhören, ja.
Tut nicht gut.
Ich lese viel. Ja, es ist aber auch ehrlich gesagt interessant zu sehen, was bei Instagram passiert und was bei Facebook passiert. Also bei Instagram ist es komplett anders. Bei Facebook, da schwingt, finde ich, viel. Also das interessiert mich als Sozialstudie sehr, was einen dazu bewegt, um 22 Uhr, nachdem man einen Film gesehen hat, ins Internet zu gehen und Hasstiraden auf Darsteller. Also auch es wird dann auch gar nicht differenziert zwischen Darsteller und Rolle, sondern, und das ist da, ich weiß nicht, welche Abzweigung da nicht genommen wurde. Aber es ist, also wie gesagt, man merkt ja auch, dass mich das beschäftigt oder vielleicht auch, weil ich vorhin was gelesen habe, was mich genervt hat. Aber das ist, dass mich das verletzt, das ist aber tatsächlich mein Problem, ja, oder meine Auseinandersetzung, wo ich dann denke, mache ich da was falsch? Weil was mein Bedürfnis natürlich ist oder wo ich meine Aufgabe oder auch teilweise meinen Lebenssinn sehe, ist schon berührend zu unterhalten. Und ich möchte, also ich mache seit 30 Jahren nichts anderes. Ich mache die Tür hinter meiner Familie zu, soll jetzt gar nicht selbstmitleidig sein, aber natürlich, um Geld zu verdienen, aber nur meine Arbeitszeit für Geld einzutauschen oder das ist zu wenig. Oder zu sagen, ich gehe von meiner Familie weg und gehe arbeiten, da muss es mehr geben. Da muss es das Zwischenmenschliche geben, aber es muss auch den Sinn hinter der Arbeit geben. Und ich finde schon, dass wir als Schauspieler gerade auch nach der Pandemie oder während der Pandemie wurde das besonders klar oder gerade in diesen komischen, geopolitischen, unsicheren Zeiten schon systemrelevant insofern sind, dass wir die Möglichkeit haben, dem Zuschauer 1,5 Stunden vielleicht die Möglichkeit zu geben, seinen Alltag zu vergessen. Und wenn das noch, wie mein Anspruch ist, in einer Form passiert, die viel mit Lachen zu tun hat, mit Loslassen, mit emotional berühren, ja, das ist mir dann schon wichtig. Und dann ärgert es mich natürlich auch, wenn es missverstanden wird oder nicht irgendwie gewertschätzt wird.
Können wir mal kurz bei Nord-Nord-Mord bleiben? Und zwar, es ist ja schon ein Rollentypus, den Sie da verkörpern. Das ist dieser sehr fein gezeichnete Humor, den diese Rolle Hinnerk Feldmann auch mit sich bringt. Ist das was, wo Sie Angst hatten, seit Sie das 2011 spielen, dass das vielleicht so ein Rollentypus ist, auf den Sie dann in der Branche auch festgelegt werden? Oder ist das tatsächlich eher ein Geschenk, das man hat, wenn man sowas spielt?
Na, es ist ja tatsächlich, also diesen Rollentypus, den habe ich mir ja selbst geschaffen. Also ich glaube, es ist mittlerweile schon so, dass wenn du Vnuk engagierst, dann weißt du auch, was du von Vnuk erwartest und was du da bekommst. Es ist schon eine Art von Komik oder eine Art von Spiel. Also die bringen ja schon ich mit. Das ist, steht ja nicht in der Rolle. Also das steht, natürlich steht es mittlerweile in der Rolle, aber die Sache, wie ich was spreche oder wie ich was atme, wo ich die Pausen mache, das ist ja dann doch meine Art, was ich mitbringe. Und deswegen habe ich da keine Sorge gehabt, dass ich darauf festgelegt werde, weil das ist ja tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Das will ich und das ist meine Art zu spielen.
Sie sind seit ein paar Jahren mittlerweile auf Lesetour.
Eineinhalb Jahre noch nicht.
Ich war im Februar da in Hamburg.
Sie waren da?
Ja, ich war da tatsächlich. Also,
mit Krieg und Freitag oder wo ich alleine war?
Ja, das war mit Krieg und Freitag, genau. Ja. Okay. Und ich habe mich gefragt, also Sie geben ja schon sehr viel von sich auch als Person preis. Und wenn man einen Film dreht und vor der Kamera steht, ist es ja eine Figur, die man verkörpert. Wenn man jetzt auf dieser Bühne steht, ist man selber derjenige, der ja auch in gewisser Weise eine Angriffsfläche bietet. Inwieweit ist das eine andere Verletzlichkeit, die da vorhanden ist, wenn Sie auf der Bühne stehen?
Also Sie haben ja den Abend gesehen, der ist ja noch nicht wirklich mein Abend. Also mein Abend ist ja 2 Stunden und da bin ich ganz allein auf der Bühne und da habe ich mir den ja geteilt mit Krieg und Freitag. Und wenn ich alleine spiele, dann ist das schon ein komplett anderes Ding und kommt also noch viel, viel intensiver und das ist ein anderer Abend. Und also ich erzähle da viele Geschichten oder ich schreibe ja auch, das ich schreibe ja auch Bücher, besser wird's nicht. Da geht es ja auch um, was ich mit Krieg und Freitag zusammen gemacht habe, dieses Buch. Und aus diesen Texten spiele ich ja auch. Und Angriffsfläche weiß ich nicht. Also ich bin da schon sehr transparent und erzähle halt von den Dingen, die mich beschäftigen. Da wird es viel um die aktuelle politische Lage gehen, da wird es um Heimat gehen, da wird es um Freundschaft gehen, um Liebe, um Enttäuschungen im Leben, um Stress und wie ich damit umgehe und was man hätte besser machen können in seinem Leben und was man, auf was für Erkenntnisse man kommt, wenn man 50 wird. Und das klingt jetzt erstmal, als wäre das ein wahnsinnig privater Abend, aber ich finde nichts peinlicher auf der Bühne, als wenn irgendwelche Leute über ihr Privatleben schwadronieren und das als Unterhaltung oder Kunst verkaufen. Und ich versuche bei diesen Abenden schon immer sehr einen künstlerischen Rahmen zu halten, mit dem man sich dann identifizieren kann. Also man kann sich mit dem schon identifizieren und über sich selber nachdenken, wenn man mir dazu guckt. Aber es geht auch da darum, berührend zu unterhalten. Und vielleicht stimmt das ein oder andere auch gar nicht so, was ich da erzähle. Also es geht schon darum, zu unterhalten. Und es ist keine Beichte. Das wäre unangenehm.
Wie persönlich ist Ihnen das, oder wie wichtig ist Ihnen persönlich auch die Interaktion mit den Menschen im Publikum? Weil man kriegt ja schon irgendwie ein direktes Feedback dann, was man eben bei Filmen, abgesehen von Social Media, jetzt nicht unbedingt bekommt.
Also am 16.05., wenn Sie Lust haben, können Sie gerne nochmal ins Zentralkomitee kommen, weil da spiele ich dann alleine auch. Ich habe immer ein Mikro da. Also ich habe ein Mikro am Bühnenrand. Falls was passiert, gehe ich auch gerne auch ins Publikum. Es ist halt für mich die Möglichkeit, als Filmschauspieler ist halt solche Abende, Lesungen. Ich habe ja, das ist ja schon mein 7. Buch und ich war mit jedem Buch auf Lesereise in verschiedener Form, ob mit Philipp Purzel, mit Hannah Herrsprung. Ich war immer unterwegs mit Leuten und das ist natürlich für mich, der nicht so viel Zeit hat, jetzt Theater zu machen oder sich 6 Wochen in eine Theaterproduktion zu begeben, eine tolle Möglichkeit, wieder direktes Feedback zu bekommen. Und ehrlich gesagt ist es auch, wenn ich mir so die Entwicklung des deutschen Fernsehens anschaue, in dem ich ja vor allem tätig bin, ist es auch nur klug, glaube ich, sich immer mehr wieder auf die Bühne zu orientieren. Weil ich glaube, dass die Bühne länger überlebt als das deutsche Fernsehen.
Warum?
Naja, weil ich glaube, dass so wie wir Fernsehen kennen, also dass wir um 20.15 Uhr den Fernseher anmachen, um Nord-Nord-Mord zu gucken. Diese analoge Sehgewohnheit, die wird's nicht mehr, oder nicht analog, aber diese Sehgewohnheit um 20.15 Uhr, das wird's ja nicht mehr geben. Wir werden immer mehr ins Streaming gehen.
Genau.
Es wird den Sendern, also da wird natürlich auch, muss unglaublich viel gespart werden. Es wird weniger produziert. Man selber wird ja auch älter. Das heißt also, die Rollen verändern sich und also, dass ich jetzt nochmal eine Serie oder eine Reihe beginnen würde, die wie Nord-Nord-Mord nächstes Jahr ins 18. Jahr geht, das wird es nicht mehr geben, da bin ich mir sehr sicher.
Ja, aber das ist ja sowieso faszinierend, weil Nord-Nord-Mord ja eine Langlebigkeit mit sich bringt, die fast keine andere oder nur wenige Reihen im deutschen TV haben. Stromberg, auch jetzt gerade wiedergekommen als Kinofilm. Aber was mal glauben Sie, macht diese Reihe richtig im Vergleich zu anderen Formaten?
Nord-Nord-Mord?
Mhm.
Ja, es ist, glaube ich, die Mischung, also bei Wilsberg, die machen das ja noch länger, glaube ich, 23 Jahre und die Tatort-Formate. Aber bei uns ist es, glaube ich, genau diese Mischung an Humor. Also ich glaube, dass da fällt man auch schon ein bisschen was dazu tut. Und die Insel. Und es ist diese Kombination, es ist, wie wir die Fälle erzählen. Ich glaube, bei uns geht es mehr um dieses Zwischenmenschliche als tatsächlich um diesen Mordfall, der mich persönlich auch am wenigsten interessiert. Also es ist schon dieses, und ich glaube, dass man, so kitschig wie es klingt, aber man spürt, glaube ich, auch die Liebe, die wir in dieses Projekt stecken. Im Team, das schon seit vielen, vielen Jahren miteinander arbeitet. Mein Maskenbildner ist vor 2 Jahren gestorben, aber der hat mich zum Beispiel 20 Jahre geschminkt. Und du merkst einfach, bei uns kommen Paare zusammen, gehen Paare auseinander. Ein Set-Kind haben wir jetzt noch nicht, aber Hunde, Set-Hunde. Und aber es ist, wir leben mal, ne? Also die Julia Brändler allein, meine Partnerin, wir kennen die Kinder, wir haben mitgekriegt, wie der andere Kinder bekommt und so, und jetzt gehen die studieren. Also das ist schon Es ist halt absolut Lebenszeit und hat was sehr ein familiär, sehr kollegiales Grundgefühl. Und das transportiert sich, glaube ich, auch in die Filme. Und ich glaube, wenn dieses Projekt auseinandergeht oder mal aufgehört wird, dann, also wenn es der Sender nicht vorher absetzt, wonach es gerade nicht so ausschaut, weil wir so immens erfolgreich sind. Aber wenn das mal aufhört, dann immer nur aus zwischenmenschlichen Gründen.
Inwieweit schauen Sie, also Sie haben gerade das Fernsehen natürlich logischerweise schon angesprochen und das hängt auch Ihr Job davon ab, aber inwieweit schauen Sie nach der Ausstrahlung am nächsten Tag sofort auf die Quoten?
Sofort schaue ich auf die Quoten, natürlich sofort, 8.47 Uhr spätestens. Weil, ganz ehrlich, das ist meine Währung. Das gibt mir die Berechtigung und das ist, wenn die Quote nicht stimmt, wird das Ding abgesetzt. Das ist einfach so. Das ist mein Zukunftskompass. Die Quote ist für mich, es ist völlig, völlig ignorant, fahrlässig und unwirtschaftlich, wenn man die Quote als Künstler ignoriert und sagt, mir ist es egal, mir geht es um die Geschichte. Die Geschichte interessiert nur so lange, solange die Quote gut ist. Das ist leider so. Ist ja klar, ne? Also wenn ein Produkt nicht verkauft wird bei McDonald's, wenn der Burger durchfällt, dann fliegt er halt aus dem Programm. So ist es.
Dann drücken wir jetzt mal die Daumen für Rosen und Reis, dass da die Quoten auf jeden Fall stimmen. Oliver Vinokourin, danke für das Gespräch.
Ihren herzlichen Dank. Ja.
Und ich habe für das nächste Segment wieder tatkräftige Unterstützung an der Seite. Schön, dass du wieder da bist. Hallo Ulrike.
Hallo Melanie, ich freue mich auch.
Wir reden jetzt über Dutton Ranch. Es sind 9 Folgen, die in den nächsten Wochen bei Paramount Plus zur Verfügung stehen werden. Die ersten 2 ab sofort. Wie sehr geht denn dein Blutdruck hoch, wenn du mitbekommst, dass die Folgen tatsächlich nur im Wochentakt erscheinen und du warten musst, bis du unabhängig von Pressesachen jetzt, aber wenn du warten musst, bis die Sachen dann weitergehen?
Das macht mich rasend. Das nervt mich echt total bei Serien, die ich total spannend finde. Ich versuche dann wirklich immer durchzuhalten, bis es komplett ist oder zumindest, sagen wir mal, annähernd komplett, dass dann vielleicht noch 1-2 letzte Folgen fehlen, damit ich dann bingen kann. Aber ich muss mal gucken, gerade bei Dutton Ranch weiß ich nicht, ob ich das aushalte. Vielleicht muss ich dann tatsächlich doch mich mal dem beugen und muss es im Wochentag gucken.
Bisschen was hast du schon gesehen, deine Meinung verrätst du am Ende, aber jetzt erstmal, das ist ein weiterer Ableger von Yellowstone, von diesem Western-Epos von Taylor Sheridan. Um was geht's denn jetzt bei diesem Ableger konkret?
Genau das. Es ist ein Spin-off und es ist auch tatsächlich, man kann es auch als echte Fortsetzung bezeichnen. Yellowstone, das ist ja diese Rancher-Dynastie namens Dutton. Und der Patriarch, nur noch mal ganz schnell zur Erinnerung, in Yellowstone, die Mutterserie, das war ja Kevin Costner, der damit ja wirklich noch mal quasi eine zweite Megakarriere gemacht hat. Und jetzt stehen im Mittelpunkt seine Tochter, Beth Dutton, und deren Ehemann, das war der Vorarbeiter auf der Yellowstone Ranch, die rechte Hand von, also ihres Vaters, von Kevin Costner. Beide wahnsinnig tough, hart im Nehmen, hart im Austeilen, auch sie. Und ich denke, es geht vielen so, also für mich sind das absolute Yellowstone-Lieblinge. So, also man kriegt es so ein bisschen mit, das geht vielen so, weil die beiden einfach ganz spannende Charaktere sind. Die stehen jetzt im Mittelpunkt. Und das Interessante ist, die Dutton Ranch, die jetzt eben diesen beiden gehört, die ist nicht mehr in Montana, wo ja Yellowstone spielt, also das ganze Yellowstone-Universum, sondern es geht nach Texas. Die müssen quasi, also Beth und Rip, müssen noch mal von vorne anfangen und ziehen nach Texas, kaufen da eine Ranch. Und dann gibt's da natürlich wieder ordentlich Ärger.
Was ich an Spin-offs manchmal so anstrengend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, ich habe ein gigantisches Universum vor mir, was ich erst noch gucken müsste, bevor ich mich einer Serie widmen kann, die jetzt vielleicht gerade neu erschienen ist. Wie ist das jetzt in dem Fall? Wie viel Vorwissen muss ich mitbringen, um tatsächlich eine Chance zu haben, das gut nachvollziehen zu können, was da passiert?
Also ich würde sagen, gerade bei Dutton Ranch, man kann das durchaus gucken, ohne Yellowstone gesehen zu haben. Wie mit allen Spin-offs, Ablegern, so ist es natürlich so, wenn man das Ganze, die ganzen Hintergründe kennt, wenn man Yellowstone geguckt hat, natürlich macht es vielleicht noch mehr Spaß oder zumindest von Anfang an, weil man eben diese Charaktere auch schon kennt. Aber ich würde sagen, gerade bei Dutton Ranch kann man ganz gut auch wirklich so ohne Vorkenntnisse einsteigen.
Sind wahrscheinlich auch einige Charaktere halt dabei, die quasi jetzt neu einsteigen und bei den Vorgängern quasi nicht dabei gewesen sind.
Ganz genau. Und die sind nämlich auch ganz toll. Da muss man auch wirklich sagen, da kann ich kurz sagen, es gibt ja auch die Vorgeschichten, die Prequels zu Yellowstone, unter anderem 1923, also auch das nach dem Jahr, in dem es spielt, richtiger Western. Und da war ja so spektakulär, da hat Taylor Sheridan ja mal eben Harrison Ford und Helen Mirren als Hauptdarsteller verpflichten können. Und hier kommt jetzt auch wirklich echter Hollywood-Adel, eben auch gestandene, etwas ältere Jahrgänge, nämlich Annette Bening und der großartige Ed Harris, den finde ich auch so toll, den haben viele bestimmt unter anderem noch als den Man in Black in Westworld vor Augen. Aber der ist natürlich auch irgendwie seit den 80ern und länger dabei. Genau, und Annette Bening ist nämlich der neue Bösewicht in Dutton Ranch. Also es gibt natürlich Texas, das totale Cowboy-Rancher-Rinderzuchtland. Und sie ist jetzt die große Rinderbaronin, die da in Texas das Sagen hat mit der Mega-Ranch, mit dem eigenen Schlachthof und so weiter und überhaupt keine Lust hat auf Konkurrenz. Und mit der legen sich Beth und Rip dann auch sehr schnell an. Das hat, so war es auch schon in Yellowstone, das hat ja auch immer so, das hat so Mafia-Züge. Eigentlich ist es ein bisschen, klar, eben durch die Cowboys, durch diesen ganzen Look, ist es Neo-Western, klar. Aber eigentlich ist es eine Gangster-Serie, in der halt relativ viele Kühe und Rinder und Pferde vorkommen. Aber ich sehe das eigentlich immer eher so ein bisschen wie so ein Mafia-Epos.
Würdest du sagen, Yellowstone hat das Genre neu belebt? Weil Western galt ja lange als tot, dann wieder irgendwie sehr auf dem aufsteigenden Ast. Und ich glaube, da hat diese Serie ja auch schon einiges zu beigetragen, dass dem tatsächlich so ist.
Absolut. Also gerade das hat natürlich ja wirklich als Riesenphänomen in den USA angefangen. Da lief Yellowstone ja noch im Kabelfernsehen. Und bis das dann so nach Europa und eben auch nach Deutschland rüberkam, vor allem dann durch die Streamingdienste, das hat ein bisschen gedauert. Western bleibt natürlich auch wirklich so das uramerikanische Genre. Aber man kann das wirklich deutlich sehen, genauso wie einst Kevin Costner als Kinostar. Der hat ja damals wirklich Der mit dem Wolf Tanz, großer Oscar-Gewinner. Damit hat der im Kino damals auch schon das Genre neu belebt. Und jetzt ist das mit der Serie wirklich auch wieder gelungen. Danach kam dann so viel. Aber eben tatsächlich auch, also richtige Western, die halt wirklich im 19. Jahrhundert spielen. Bei Yellowstone darf man eben immer nicht vergessen, das ist eher Dallas oder so, wenn man so will. Das spielt ja im Jetzt. Aber ja, trotzdem hat man halt immer die ganzen Cowboy-Hüte und so.
Lass uns bei Taylor Sheridan einmal bleiben. Der ist ja so das Mastermind hinter dem gesamten Yellowstone-Universum, hat jetzt aber bei Dutton Ranch erstmals auch das Zepter so ein bisschen aus der Hand gegeben und die Rolle des Showrunners anderweitig besetzt. Es gab dann auch so ein bisschen Ärger am Set. Vielleicht kannst du mal sagen, was war da eigentlich los hinter den Kulissen?
Ja, interessanterweise, das war, muss ich kurz erwähnen, auch bei dem, also bei dem anderen Yellowstone Spin-off, das erst im März gestartet ist, Marshalls. Da geht's ja wiederum um den Sohn, um Casey Dutton, der jüngere Bruder von Beth, die jetzt in Dutton Ranch die Hauptfigur ist. Das hat Taylor Sheridan auch schon nicht selber geschrieben. Das hat mir gar nicht gefallen, muss ich sagen. Da war ich irgendwie nach 2 Folgen war ich raus. Und ich bin ganz überrascht oder war überrascht, als ich festgestellt habe, eben, dass Taylor Sheridan auch Dutton Ranch nicht selbst geschrieben hat. Aber gut, der kann eben auch nicht alles machen in diesem Riesenuniversum. Der hat ja einen Output seit Jahren, das ist ja unfassbar. Und er gilt auch so als, der weiß schon ganz genau, was er will und führt da auch ein gewisses Regiment wohl. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass der Showrunner sich irgendwie mit den Stars, eben mit Beth, das ist Kelly Reilly, und mit Rip Kohlhauser und auch anderen Schauspielern, wahrscheinlich auch Annette Bening und so, die haben sich irgendwie nicht verstanden am Set. Das hat irgendwie nicht gut geklappt. Und daraufhin hat Taylor Sheridan ihn jetzt oder wird ihn auswechseln. Es kommt natürlich eine zweite Staffel und die wird dann demnächst jemand anders übernehmen. Da weiß man noch nicht wer. Wer weiß, vielleicht macht Herr Sheridan das dann am Ende doch wieder selber.
Du hast jetzt schon angedeutet, dass es dir gut gefallen hat, aber ich frage es jetzt doch nochmal, was ist deine Meinung? So kurz und knackig für alle, die es jetzt nochmal zusammengefasst hören wollen.
Ah, mir hat es, also sie hatten mich nach 3 Minuten, hatten sie mich wieder. Also ich bin wirklich echter Fan. Ich freue mich einfach schon, ne, wenn ich Beth und Rip wiedersehe. Aber es geht auch wirklich gleich in den ersten Minuten richtig ab, also richtig dramatisch. Und das verrate ich jetzt nicht. Und ja, es hat ein gutes Tempo. Es ist auch immer ein kleines bisschen Humor dabei. Das fand ich auch schon immer sehr angenehm. Also es gibt immer so ein paar, da werden schon auch mal ganz coole Sprüche rausgehauen. Ich musste schon ein paar Mal echt schmunzeln. Und wird ganz schnell sehr spannend. Und ich freue mich halt auch wahnsinnig über Annette Bening und Ed Harris. Also dadurch hat das schon wieder so eine, ja, wirklich so eine Würde. Also es ist toll, wenn man eben solche Schauspieler gewinnen kann. Das gibt dem dann doch immer gleich nochmal eine ganz andere Klasse.
Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, Dutton Ranch läuft ab sofort bei Paramount Plus, erstmal mit 2 Folgen und dann erscheinen im Wochentakt die weiteren. Ulrike, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne, ich danke.
Das war's. Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream, dem Streaming-Podcast von TV Digital. Von mir geht an dieser Stelle zum zweiten Mal in dieser Folge nochmal der Aufruf raus. Also wenn ihr es nicht schon getan habt, dann folgt gerne auf allen möglichen Podcast-Plattformen, aktiviert die Glocke. Dann erfahrt ihr natürlich, wenn eine neue Episode erscheint, und zwar an jedem ersten und an jedem dritten Freitag des Monats. Wir hören uns also erst im Juni wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und ja. Bis dahin, macht's gut. Viel Spaß beim Streamen.